Bevor es wieder eskaliert, es tut mir echt leid. Es tut mir leid,
dass dein Arsch tut mir leid, ja?
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 54.
Critics.
Hallo zusammen.
Hi. Mit gespielter Lockerheit und Fröhlichkeit und einem festen Blick in unsere jeweiligen Augen begrüßen euch zu einer neuen Folge Couple Off. Iris Gavritsch und Matthias Renger. Heute geht es um Kritik und...
Ich finde es sehr gut, weil eigentlich passt die Folge doch heute, ja. Matthias. Wir können, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, nochmal zu dem eigentlichen Streit von vorher zurückkehren und nochmal miteinander besprechen, wie man besser Kritik äußern kann.
Ich,
am anderen.
Ich möchte, dass wir unsere ganze Diskussion, die wir jetzt vor der Aufnahme hatten, im Outro als gutes Beispiel dafür, wie man Kritik übt und annimmt, dass wir das da ausspielen. Mit Anwendung all der Regeln, die wir dann im Thema gleich besprechen werden.
Das heißt, wir pausieren jetzt unseren Streit und führen den im Outro weiter.
Genau, und nehmen zusammen eine friedliche, fröhliche Folge über erstmal ganz andere Themen und dann kommt ja auch gleich, was ist dein scheiß Problem und so. Das werden wir alles friedlich und schön miteinander machen. Und im Outro wird das Kriegsbeil wieder ausgegraben.
Ja, okay. Finde ich gut.
Na, wie war deine Woche?
Es war eine sehr schöne Woche.
Ja.
Wir haben Eva Schulz getroffen die Woche. Das war sehr schön. Dann waren wir auf dem Green Tech Festival. Und Leute, das war anders.
Wir haben da einiges beobachtet auf dem Green Tech Festival und erlebt, was wir jetzt hier gerne erzählen wollen und auch darüber lachen, aber dass wir überhaupt eingeladen waren, kam ja durch diesen Podcast zustande.
Ja, und deswegen, also wir sind wirklich sehr dankbar und ich hoffe, wir werden noch auf viele weitere Events eingeladen, weil wir hatten einen fantastischen Abend.
War er.
Also, erstmal sind super interessante Projekte auf dem Green Tech Festival. Also wir können euch empfehlen, da mal hinzugehen. Wahrscheinlich hört ihr euch jetzt die Folge viel zu spät an, also geht nächstes Jahr mal hin und guckt euch das mal an. Wir waren aber auf der Awardshow abends und wurden da eingeladen. Das war auch die Projekte, die dort ausgezeichnet worden sind, super interessant. Aber wir haben gedacht, das wäre alles ein bisschen anders, als es dann halt war.
Also ich hatte mich, allein wenn wir damit anfangen mit dem Dresscode, wir wussten vorher nicht so genau. Und ich bin einfach ausgegangen davon, was ich assoziiere mit Nachhaltigkeit und Green Tech Festival, dass da halt viele Menschen mit einem Jutebeutel sein werden und Birkenstock und so. Mit einem Jutebeutel war nur Iris unterwegs. Sie war die Ansonsten war der Dresscode auf dieser Awardshow wirklich wie bei den Oscars. Als wir ankamen, haben wir Männer in Anzügen mit Lackschuhen gesehen, Frauen in Abendkleidern.
Abendkleidern, richtigen Groben und
ja,
so.
Ja. Mit Schleppen. Ich bin auch einer Frau auf die Schleppe getreten, aus Versehen. Mit meinen Sneakern. Der Großteil der Menschen dort sah nicht nur aus, sondern hat sich auch verhalten wie Bachelors und Bachelorettes und vor allem deren Eltern. So muss man sich das vorstellen. Aber das ist hier, das müssen wir betonen, das ist kein Bashing. Weil sonst lädt uns niemand mehr ein, Iris, wenn wir das so wenn wir jetzt darüber herziehen. Es gibt keinen Grund, darüber herzuziehen. Wir hatten einen fantastischen Abend. Mitunter, weil Bachelors, Bachelorettes und deren Eltern nicht damit beschäftigt sind, andere zu beobachten, uns zum Beispiel zu beobachten, wie wir angezogen sind.
Ja, wir waren denen egal. Aber
sondern es ging auch darum, gesehen zu werden. Also konnten du und ich viel beobachten.
Oh, das war herrlich. Und wir konnten uns dann abends auch diese ganzen Stände angucken und die Projekte. Und es hat halt wahnsinnig viel Spaß gemacht, dann so alleine rumzutinkeln.
Wir haben auch alleine rumgepinkelt, da sind rumgelaufen, rumgetinkelt, rumgepinkelt. Und jetzt haben wir es nicht erzählt, das muss man noch sagen, oder? Dass ich fast mit Jogginghose dahin gegangen wäre.
Ah ja, stimmt. Ja, wärst du fast.
Jogginghose und Schlabbershirt.
Oh Leute, wir haben, also jetzt mal ganz ehrlich, wir haben eine Person kennengelernt. Wir sagen jetzt nicht, da waren viele, viele bekannte Personen, ne? Aber eine unter diesen bekannten Personen. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Das war richtig unangenehm.
Das ist alles, was du darüber erzählen
willst? Mehr kann ich dazu nicht erzählen.
Iris, da kriegen wir doch wieder Nachrichten und Zuschriften, frustriert, warum wir uiuiui sagen und dann nicht erklären, was denn eigentlich jetzt das große Thema war.
Okay.
Ist aber voll die Challenge, ne? Wie kannst du jetzt davon erzählen, ohne dass es wie lästern klingt oder dass die Person sich möglicherweise wiedererkennt oder, das wäre ganz schlimm, fälschlich wiedererkennt?
Okay. Ich will der Person auch nichts Böses, sondern mein Problem war, diese Person war so mit der Inszenierung von sich selbst beschäftigt, dass sie eigentlich wofür dieses Festival steht oder was sie aus diesem Abend für sich mitnehmen könnte. Warme Momente mit Menschen, echte Begegnungen. Das war alles nicht möglich, weil es ging nur um die richtige Inszenierung.
Ja.
Und dann war halt jeder Gesprächsfluss, der gar nicht erst zustande kam, war sehr schwierig. Das war auch so, wenn wir mit der Person gesprochen haben, dann ging es darum, dass wir sowas wie ein Publikum sind.
Ja.
Und jetzt zuhören müssen und uns Sachen anschauen sollen. Es war irgendwie absurd, aber mega interessant. Ich wäre, also für Psychologen wäre so ein Event mega spannend.
Absolut.
Aber ansonsten natürlich, Green Tech Festival, geht mal auf die Webseite, auch sehr gute andere Projekte, geht so um Nachhaltigkeit und so.
Das ist so durchschaubar jetzt.
Es tut mir so leid. Leute, ihr könnt uns doch nicht auf so Nachhaltigkeitsevents einladen und denken, wir würden dann darüber sprechen, welche tollen nachhaltigen Projekte es gibt.
Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir finden Nachhaltigkeit scheiße.
Nein. Natürlich, ich finde das spannend, aber ich rede doch jetzt hier nicht, wie viel CO2 irgendwas verbraucht. Ich rede über Kommunikation und über die menschlichen Begegnungen. Das ist mein Lebensthema.
Kommunikation, da ist uns eine Sache aufgefallen, was auf der Bühne gesagt wurde. Also, auch hier nochmal differenziert. Die Projekte selbst, da sind wahnsinnig gute, schlaue, ambitionierte dabei, wo Leute sich genial den Kopf zerbrechen, wie man etwas nachhaltig produzieren oder sogar noch etwas zurückgewinnen kann, was bereits zerstört und abgebaut wurde auf diesem Planeten. Großartig. Wenn aber Leute ausgezeichnet wurden, dann ist, wie beim Oscar auch, dann sind oft die Dankesreden voller Floskeln. Und da war ein Mann aus Italien, ein älterer Mann, der das angenommen hat, den Preis, die Auszeichnung. Und auch ihn bashe ich nicht, ich sage nur den ersten Satz, mit dem er seine Rede angefangen hat. Und das war so eine Überschrift über diese Awardshow. Er hat gesagt, Sustainability is some special. Und wir dachten, ja, der Satz,
das ist es.
Den hätten alle sagen können eigentlich, in all ihren Dankesreden.
Ja.
Gut.
Wir hoffen, wir werden nochmal eingeladen. Vielen Dank.
Bitte ladet uns ein.
Ja, wir sind sehr dankbar und haben gute Zeiten auf solchen Events.
Ja.
Ich habe Fragen bekommen für, was ist dein scheiß Problem?
Sehr gut.
Was ist dein scheiß Problem?
Hallo Iris, hallo Matthias. Ich habe mal eine mehr oder weniger schwierige Frage. Und zwar habe ich heute wieder Nachrichten geschaut und gemerkt, dass in mir ziemlich viel Hass ist. Und das hat einen ziemlich interessanten Gedanken ausgelöst, ob die höchste Stufe, die ein Mensch erreichen kann, die höchste Art von Weisheit, nicht eigentlich das komplette Loslassen von jedem Hass ist. Dem gegenübersteht aber die Frage, Hass ist auch eine Emotion. Und eine Emotion bewusst zu verdrängen. Ich glaube, da werden sehr, sehr viele Psychotherapeuten schreien vom Stuhl fallen, wenn man diese Idee hat. Und deswegen frage ich mich gerade, kann es so etwas wie konstruktiven Hass geben? Und wie würde sich konstruktiver Hass äußern?
Ich hatte mal einen Dozenten und der hatte ein Hass-Wut-Problem.
Aha.
Und der hatte davor eine Therapie gemacht, so dass er das halt nicht mehr hat. Also, dass er dann immer sehr sanft und sorgfältig mit seinen Emotionen umgeht. Und das hat man dann leider gemerkt. Wenn er etwas kritisiert hat, hast du das an seiner Stimme gemerkt, dass er da gerade was unterdrückt. Und das war richtig gruselig,
Matthias. Ja.
Wirklich gruselig.
Hast du das auch gerade?
Der war dann so, der hat mich dann auch einmal abends so an der Schulter gepackt und hat mir Feedback gegeben. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich hau jetzt ab. Na, schwieriger Typ.
Das ist genau das, was er mit seiner Sprachnachricht meint, wenn es verdrängt wird. Das hat dann überhaupt nichts mit Weisheit, mit der möglicherweise größten Weisheit zu tun, die man erreichen kann. Aber ich möchte auch sagen, dass Loslassen und Verdrängen ja echt zwei Paar Schuhe sind.
Mhm.
Ist ja was ganz anderes. Aber ich finde dann spannend, wohin er sich mit diesen Gedanken bewegt, ob es so eine Art konstruktiven Hass geben kann.
Ich glaube, konstruktiver Hass ist nicht zerstörerisch.
Ja. Zerstörerisch wäre ja destruktiv und konstruktiv ist nicht destruktiv, das stimmt.
Ich dachte gerade, ich wäre genial. Ding. Aber ich glaube, so ein bisschen so ein Hassgefühl, wenn es konstruktiv ist, dann kann es ja auch viel Veränderung bringen, weil es dich ja dazu führt, dass du aktiv bist. Du willst es ja dann beenden, du willst was anderes daraus machen. Und wenn es dann nicht Rache ist.
Bin gerade komplett bei dir. Du hast mich gerade dadurch komplett auf eine Antwort gebracht. Ich habe eine Antwort auf das scheiß Problem.
Okay.
Ganz konkret, damit wir nicht immer nur im Abstrakten, konstruktiv und destruktiv bleiben. In dem Moment, wo mein Hass sich gegen den Menschen richtet, der ihn in mir auslöst, ist er destruktiv.
Ja.
Weil davon hat niemand was. Wenn ich jetzt den Menschen bestrafen will, ihm wehtun will, als aus Rachegefühlen. Aber wenn ich ganz gezielt die Aktion oder die Worte mir zum Objekt meines Hasses nehme und darauf eindresche, und das muss ich noch nicht mal öffentlich tun, ist ja auch nicht wichtig, dass das irgendwer mitbekommt. Stell dir eine richtig weise Person, so im Sinne seiner, wie er es formuliert hat, diese größte Weisheit, jeden Hass loszulassen. Und im Geheimen, wo wir das alle nicht mitbekommen, nimmt diese Person sich immer stellvertretend einen Gegenstand oder was und projiziert darauf den größten Hass und fängt an, das zu zerdreschen und draufzuschlagen und auszurasten und zu schreien. Und auf die Weise verdrängst du deinen Hass nicht, aber du lässt ihn los. Konstruktiv.
Ja, das ist doch jetzt auch ein super Übergang fürs Thema, oder?
Voll. Das Thema.
Critics. Diese Folge ist jetzt dafür da, Matthias, dass wenn wir mal von der Öffentlichkeit zerrissen werden,
ja,
dass wir dann sagen können, okay, wir haben uns schon mal mit dem Thema vorher auseinandergesetzt. Diese Folge ist jetzt eine Übung für uns.
Ja.
Wie gehen wir damit um, wenn wir mal jetzt zerrissen werden? Wenn wir einen Shitstorm bekommen?
Dann hören wir uns diese Folge nochmal an.
Ich weiß nicht, ob wir die Folge gut machen. Wir versuchen jetzt mal herauszufinden, wie geht man gut mit Kritik um?
Ja.
Und vor allem, wie kritisiert man gut?
Das sind die zwei Punkte. Und deswegen war das vorhin auch so eine gute Überleitung, weil im Zentrum das Ego steht, die persönliche Verletzung, der persönliche Angriff. Und da ist auch schon hier so ein Fazit, ne? Gute Kritik übst du, indem du nicht den Menschen angreifst.
Erfolg ist vorbei, Fazit.
Ja, ne? Fazit ist, und Kritik annehmen, indem man sie nicht persönlich nimmt. Und sagt, ja, okay, ich verliere mein Gesicht. Das ist jetzt, wenn ich jetzt zugebe, dass ich was falsch gemacht habe, dann denken ja alle, dass ich wirklich das Allerletzte bin.
Also das mit dem nicht persönlich nehmen, ne?
Ja.
Ich würde immer gucken, wie es formuliert ist, ob ich es persönlich nehme oder nicht. Ich hatte mal einen Chef, der zu mir gesagt hat, Iris, also nimm das jetzt nicht persönlich, ne?
Mhm.
Aber Frauen sind wirklich keine guten Texterinnen. Die können das nicht. Deswegen bitte lass das. Texte nichts.
Das hast du persönlich genommen.
Natürlich, es war ein dummes Arschloch, der mir das gesagt hat. Ich habe das richtig persönlich genommen. Ja.
Ja, da würde ich jetzt zum Beispiel schon mal sagen, hättest du nicht persönlich nehmen müssen, denn man kann auch sagen, seine Aussage, er spricht von sich, von seinem eingeschränkten Weltbild.
Ja,
davon,
das stimmt.
Wie sehr er festgefahren ist in irgendetwas ultrasexistischem. Und eigentlich kann man Mitleid haben mit ihm.
Aber Matthias, ich hatte konstruktiven Hass.
Ja, nicht gegen ihn selbst, sondern gegen das, was er gesagt hat.
Genau. Übrigens, wir hatten doch mal schon mal konstruktiven Hass. Mit Hass muss sich lohnen.
Stimmt. Oh, das wäre auch noch einfach eine sehr kurze Antwort auf die Sprachnachricht vorhin gewesen. Hass muss sich lohnen. Das Instagram-Profil gibt's immer noch. Es ist unser Hasskummerkasten sozusagen. Man kann da Sprachnachrichten, das ist ja sogar die praktische Umsetzung der Idee, die ich vorhin hatte. Schreit den Instagram-Hasskummerkasten auf Hass muss sich lohnen an.
Genau. Kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema.
Ja, zu unserem Anlass.
Ja, die Woche war wieder Finn Kliemann total in den Medien. Und dann haben auch einige aus der Community geschrieben und haben gesagt, hey, wie seht ihr das? Du hast ja eine gehabt, die Finn Kliemann-Fan ist.
Ja, zumindest hat sie selber gesagt, dass sie, was er immer gemacht hat, eigentlich wirklich gut fand und es so schade findet. Sie hat vor allem aus einer bedauernden, traurigen Position geschrieben.
Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur nie mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
schützt.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung. Dass sie das nicht versteht und es sie so traurig macht, was hätte man denn besser machen können? Und da ist dann wirklich so aufrichtiges Interesse von ihr, wo sie sagt, sowohl im Podcast, wenn ihr über Kommunikation redet, auch als hier mein PR-Berater-Ansatzzeug, was ich auf TikTok mache und so. Was könnte man denn besser machen? Denn, und dann erklärt sie so ein bisschen. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Sie hat mehrere Nachrichten geschickt. Ganz grob zusammengefasst sagt sie, Finn Kliemann hat die Sachen, die ihm von Böhmermann in diesem Video vorgeworfen wurden, die wurden ihm ja vorher von der Redaktion geschickt. Und er hat dann noch am Tag selbst richtiggestellt, was nicht stimmte, sich entschuldigt für die Dinge, die schiefgelaufen sind. Und sie sagt, das Allerschwierigste für sie beim Beobachten ist, dann zu sehen, dass das dennoch gesagt und gedruckt wird, was so nicht richtig ist. Also Finn Kliemann hätte zum Beispiel nichts mit Global Tactics zu tun gehabt, die das mit den Masken falsch gemacht haben. Er hätte selbst nichts davon gewusst mit Moria, dass dahin defekte Masken geschickt wurden in seinem Namen. Er wusste nicht diese andere Geschichte mit diesem Spenden, dass man nicht Spende dazu sagen darf. Er wusste nicht, wie man es stattdessen hätte nennen sollen und hat deswegen die Community gefragt, die Soli-Beitrag vorgeschlagen hat. Und er wusste nicht, ob die Tafel oder irgendjemand anderes das Geld dann verwalten würde. Wusste er alles nicht, aber er ging transparent und vor allem schnell und pragmatisch mit allem um. Er hätte ein großes Ego, das wäre halt schade und tut ihm leid. Aber eigentlich sind es die anderen und Deutschland und die Medien und die Fehlerkultur, die wir hier haben, die alles so schrecklich und groß machen. So, das ist so ihr Gesamttenor und was wir dazu sagen oder was wir da geraten hätten, wie man damit umgehen müsste.
Okay, ich habe ganz viele Gedanken dazu.
Aha.
Mein allererster Gedanke weicht ein bisschen vom Thema ab, aber das ist wirklich ein wichtiger Gedanke für mich.
Mhm.
Ich glaube, dass wir jetzt zum Beispiel an dem Thema Finn Kliemann immer unsere eigene Geschichte sehen.
Mhm.
Was ich an Finn Kliemann kritisiere oder was für mich deutlich hervorsticht, ist für ganz viele andere Leute was ganz anderes. Die haben ein ganz anderes Thema mit ihm.
Mhm.
Und bei mir ist zum Beispiel das Thema mit Finn das Thema Verantwortung. Dass er bei sehr vielen Sachen sagt, ja, wusste ich nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann sehe ich auf einmal so ein Muster in sehr vielen Projekten, dass er davon nichts wusste, dieses nichts wusste, jenes nichts wusste. Und dann auch mit seinen ganzen Firmen und den Finanzen, dass er da keine Ahnung hatte. Und ich denke mir dann, ey, wie krass. Wenn ich Dinge nicht weiß, dann spüre ich sofort eine Konsequenz.
Ja.
Ich bekomme immer sofort Konsequenzen. Wenn ich etwas nicht weiß, ich muss mich immer über alles informieren, ich muss über alles immer Bescheid wissen, sonst sieht es schlecht aus für mich.
Also im Prinzip ist das Gefühl, das dem dann zugrunde liegt, Neid, ne?
Ja, ich glaube schon. Oder so ein Mann, ey, hab doch auch mal Verantwortung, du Arsch.
Ja.
Ne? So, dass ich sowas dann halt denke, ohne du Arsch übrigens. Ich möchte nicht du Arsch sein.
Das hast du nur jetzt gesagt?
Ja, das habe ich nur jetzt gesagt. Das war jetzt gegen irgendwelche Menschen.
Okay.
Ich will niemanden beleidigen. Das hatte ich ja auch in dem einen Post auf Instagram geschrieben, wo es mir darum ging, da habe ich die Leute vom Kliemannsland gesehen und die haben dann so gesagt, hey, wir haben hier was Tolles erschaffen, einen tollen Hof. Und jetzt bricht hier alles zusammen und für uns ist es ganz schlimm und die haben das von Tag 1, haben die das mit der Kamera gefilmt und so, haben auch die Hasskommentare gezeigt, was mich übrigens gekriegt hat, dieser
da
Moment.
Da reden wir gleich drüber, das ist nämlich auch voll zentral bei Kritik.
Genau, aber trotzdem dachte ich dann so, ja Leute, ihr müsst leider damit die Verantwortung übernehmen. Für euch, also für euer Leben, für das, was ihr macht. Ich sehe da immer so einen Eskapismus in diesen Dingen und dann erinnert mich das an Berlin. Und ich habe in Berlin so viele Geschichten von Eskapismus und Hedonismus. Und ich denke mir jedes Mal, oh, ich weiß nicht, ob das so gut für uns alle ist. Aber Verantwortung ist zum Beispiel in meinem Leben ein zentrales Thema. Und ich weiß, dass ich da auch keine objektive Sicht darauf habe oder...
Die hat niemand.
Ja.
Die ist gar nicht möglich. Und ich gebe dir voll recht, wenn irgendwo ein Skandal ist und es geht ein Shitstorm los und so, alle Menschen schauen halt aus ihrer individuellen Geschichte darauf und sehen sich an irgendeinem Punkt und reagieren dann entweder mit draufdreschend wegen ihrer eigenen Geschichte, weil sie etwas darin sehen und halt sagen, boah, das ist, da muss ich mich jetzt drüber aufregen, denn es geht auf Kosten der Armen, der Benachteiligten, der Menschen da in Moria. Es geht auf Kosten, oder wie deine Perspektive jetzt halt, ne? Der sagt einfach machen und dann macht er einfach, hey, das geht aber nicht, ich kann das doch auch nicht. Oder, ganz wichtig auch, enttäuschte Hoffnung. Ganz viele Menschen, die super viel Hoffnung auf ihn und seine Projekte und dieses Klimansland projiziert haben, dass das doch möglich ist. Utopie. Wir könnten es einfach machen und alles anders machen. Und wenn das dann enttäuscht wird, dann schlägt diese Hoffnung in Verrat um. Ja? Und deswegen schreiben dann, wie du gerade schon zitiert hast, diese Hasskommentare, die beim Klimansland unter Videos geschrieben werden und denen geschickt werden. Ihr Dreckskrisenprofitler, niemand will euch mehr, löscht euch und so. Und die zeigen sie, diese Hasskommentare. Und da ist auch, also richtig heftige Napalm drüber und gut, kurzes Geschrei, das war's. Richtig auch gewaltverherrlichende Kommentare.
Als ich irgendwann mal begriffen habe für mich, dass ich in diesen Personen meine Geschichte darin sehe und dass ich auch von anderen, also ich habe irgendwann mal begriffen, wir sind alle sehr anders. Und wir sehen uns in anderen Menschen. Wir versuchen uns unsere Geschichte in anderen Menschen zu erzählen.
Ja.
Das hat mich voll entspannt. Und es entspannt mich auch bei der Finn-Kliman-Sache, weil ich weiß, es geht mir nicht um Finn.
Mhm.
Es geht jetzt um mich. Es geht um was ich mir die ganze Zeit erzähle und was ich glaube. Und ich glaube, wenn wir das auch über andere Menschen verstehen, dann fangen wir mal an, kurz zu entspannen.
Ja.
Und weniger Hass zu verbreiten, sondern mal zu überlegen, okay, warum diskutieren wir jetzt alle so wild miteinander? Welche Geschichten wollen wir da gerade lösen?
Ja.
Worum geht's uns da eigentlich?
Jetzt steckst du aber natürlich nicht in den Köpfen und Körpern anderer Menschen und kannst mit beeinflussen, ob die auch sich beruhigen und auch einen sachlicheren Blick hinkriegen, weil sie begreifen, ey, es geht gar nicht um die Person.
Mhm. Ja, die sollen die Schnauze halten.
Super Lösung.
Nein, das war nur Spaß.
In diesem Video, wo sie diese Hassnachrichten, die sie bekommen, die Leute im Klimansland, das ist ein Video, das heißt auch schon, das Klimansland hat sich von Finn Kliman distanziert. Und dann zeigt es eine halbe Stunde, wie sie sich überhaupt nicht von ihm distanzieren.
Mhm.
Und sie benutzen diese Hasskommentare, das war das, wo ich vorhin drauf wollte, sie benutzen sie als fast schon emotionale Erpressung, als ein Argument, das sehr einfach runtergebrochen bei mir ankommt, als Kommunikation, hey, uns darf man nicht kritisieren, weil guck, manche übertreiben. Wir gehen mal weg von der ganzen Klimageschichte. Das ist nämlich sehr weit verbreitet. Erika Steinbach saß in einem Interview und hat als Antwort darauf, dass sie gefährliche Sachen auf Twitter verbreitet, gesagt, ja, ich krieg auch Hassnachrichten, ich krieg auch Morddrohungen. Als sei das ein Argument, als sei das etwas, das irgendwie entkräftet, dass man gerade konstruktive Kritik am eigenen Handeln und an den eigenen Worten, Äußerungen verdient hat oder verdient klingt ja wieder nach Persönlichem, dass man sie nutzen sollte, sich anhören und umsetzen sollte. Es ist ein Shit-Move, anderen zu zeigen, guck mal, wie hart ich es abkriege, lass mich in Ruhe.
Aber ich find's gut, dass wir anfangen, darüber öffentlich zu diskutieren, dass auch die Leute, die was twittern, die kommentieren, dass sie mit eine Verantwortung haben. Freunde von mir haben bei Finn Kliman drunter geschrieben, lösch dich. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, schreib das doch nicht da drunter. Das ist nicht gut. Weil da muss ich kurz dann wirklich Olli Schulz recht geben, dass das viel mit einem machen kann, solche Kommentare.
Lass uns mal alle Menschen kurz abholen, die sich nicht so sehr konkret für Finn Kliman und was er getan oder nicht getan hat interessieren und die auch nicht wissen, was Olli Schulz jetzt mit der Sache zu tun hat.
Mhm.
Als du mir diese Olli Schulz-Geschichte gezeigt hast, stand ich auch auf dem Schlauch. Ich habe auch nicht gewusst, worauf er da anspielt. Also vielleicht ist das ganz gut, das hier mal abzuholen. Olli Schulz kennt sowohl Jan Böhmermann, der den ganzen Shitstorm losgetreten hat durch seinen Beitrag über Finn Kliman.
Mhm.
Er hat aber auch mit Finn Kliman schon zu tun gehabt. Und deswegen hat er versucht, einen schlichtenden Tweet zu bringen, in dem er auch anfängt, ey, was haben eigentlich Böhmermann und Kliman gemeinsam? Ich habe beide schon in ihrer Küche heulen gesehen. Es sind beides Menschen, also die Aussage war, übertreibt mal nicht mit dem Hass und dem Shitstorm, das sind Menschen und die haben Gefühle. Ja, das ist der Tenor. Ist doch eigentlich erstmal ein ehrenwerter Beitrag zu der ganzen Sache. Und jetzt hat er aber einen Vergleich, kann man sagen?
Ja, mit Kascha Lehnhardt. Und sie wurde ja von der Bild-Zeitung und von den Medien komplett fertig gemacht und hat dann Suizid begangen. Man hat ihr Privatleben offenbart. Und bei Finn Kliemann muss man schon sagen, er macht diese Dinge ja selber und er hat ja wirklich selber Fehler gemacht. Da ist jetzt auch nochmal die Diskussion, sind das Fehler? Kann man hier noch von Fehler sprechen oder ist das richtiger Betrug? Ne?
Ja.
Das sind ja auch noch die Diskussionspunkte. Und da hat Olli Schulz alles in einen Topf geschmissen. Und dann gab es dann auch wieder viele Twitter-Kommentare. Klar gab es welche, die haben das gut zusammengefasst und gesagt, ja, nee, ist eigentlich nicht cool, was er da gemacht hat. Aber dann gab es auch welche, die gesagt haben, oh, ich fand den schon immer scheiße. Oder der kann ja eh nichts, der kann ja auch keine Musik und sowas. Ja, und dann denke ich mir, solche Tweets kann man jetzt auch lassen. Ne?
Ich glaube, ich habe eine Antwort auch auf diese Frage, die ich da bekommen habe, speziell zum Beispiel Kliemann, aus dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Wenn es dann so undifferenziert wird, wenn man Sachen plötzlich in einen Topf wirft, Dinge vergleicht, die überhaupt nicht verglichen werden können und so. Wer ist gerade am Steuer in diesem Shitstorm? Wer kann bestimmen, wohin die Reise geht?
Finn.
Genau. Wenn die Verteidigung lautet, ich wusste wirklich nicht über dies und jenes Bescheid. Ich war wirklich nicht verantwortlich für dies und jenes. Ey, selbst wenn ich gerade den Vertrauensvorschuss gebe und sage, ja, das glaube ich, in einigen Fällen wusste er das wirklich nicht. Meine Antwort lautet, ich kann den Vorwurf, denn so lautet der Vorwurf, ey Finn, du handelst verantwortungslos. Den kann ich nicht enthebeln durch, ich habe aber keine Verantwortung. Denn damit bestätige ich den Vorwurf. Und das ist das, was er sich klar machen muss. Beziehungsweise, ich möchte es ja wirklich jetzt allgemeingültig machen hier. Kritik kann ich nicht enthebeln, indem ich sie nochmal bekräftige und bestärke oder nochmal genau das tue, was gerade kritisiert wird. Dass ich erneut sage, ja, nicht mein Fehler, haben andere den Fehler gemacht. So kann ich nicht mit Kritik umgehen. Hier ist der Punkt, wenn wir uns zu zweit unterhalten, du und ich, dann kann ich mit dir individuell darüber sprechen, wie du mich gerade kritisierst und ob ich das annehmen kann oder nicht.
Nicht, dass das heute nicht schon passiert wäre.
Nicht, dass das wird im Outro dann nochmal zelebriert. Ja. Aber wenn ich mit einer Masse spreche, da kann ich doch nicht mit jedem Einzelnen darüber diskutieren, welchen Tonfall die jetzt anschlagen, ob sie in diesem und jenem Punkt gerade recht haben oder nicht recht haben. Das kann ich nicht machen. Das ist auch totale Energie- und Zeitverschwendung.
Ich frage mich auch, Matthias, also Olli Schulz hat ja in seinem Statement da auch so die Frage gestellt, wohin soll das Ganze noch gehen, ne? Das ist auch eine Frage, die ich manchmal habe, weil ich das schon krass finde, wie sehr man so viel jetzt bedenken muss, dass man alles abholt. Das ist kommunikativ teilweise so schwierig.
Ja.
Irgendwie finde ich es ganz gut, dass wir aktuell alle in so eine Richtung gehen, dass wir sensibler werden.
Ja.
Aber das, was Unterhaltung manchmal sein soll, dass du eine gute Zeit hast, dass du dabei Spaß hast, dass du selber auch mit einer Leichtigkeit daran gehst, das geht manchmal richtig flöten dadurch, weil du so viel im Hinterkopf hast, dass diese Leichtigkeit nicht mehr da ist. Aber dann ist auch die nächste Frage, ist es überhaupt noch wichtig, dass wir momentan Leichtigkeit haben oder nicht, weil die Zeiten sind einfach nicht leicht.
Ich hatte ja die Woche ein Erlebnis, dass der eigentliche Auslöser dafür war. Wir wollten nämlich die ganze Geschichte, Kliman und so weiter, unter einem anderen Aspekt betrachten. Das machen wir jetzt in einer der kommenden Folgen. Wir wollten über Rises and Falls eigentlich sprechen. Über Aufstieg und Fall. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen es unter dem Gesichtspunkt, wie übt man eigentlich Kritik und wie nimmt man Kritik an, weil ich was falsch gemacht habe. Wenn ich das jetzt erzähle, wird die Hälfte von euch schon sich an den Kopf fassen und sagen, ja, Matthias, wie kommst du auch auf die Idee, die Scheiße zu machen? Und zwar in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass die Kinder hier in der Kita in unserer Nachbarschaft gerade irgendein Fest haben. Am Mittwoch habe ich festgestellt, ach, das ist schon wieder das Fest. Ich mache mal eine Story und zeige, wie sie ihr Fest feiern mit einer Animateurin, die sie anfeuert und ihnen sagt, wie sie tanzen sollen und yay und so. Und ich zeige das aus großer Distanz. Ich habe das Video ja noch, ne? Das sind so 60 Meter, ich habe rangezoomt und ich habe 15 Sekunden davon gezeigt, wie die Kinder da tanzen. Und bei mir war der Gedanke, ich zeige das ja aus so großer Distanz, man erkennt kein Gesicht, selbst wenn man halt einen Screenshot macht und ranzoomt, du erkennst kein Individuum. Und das Stichwort Leichtigkeit. Ich habe gedacht, ich zeige hier das, worauf wir Bezug genommen haben in der Folge. Man kriegt ein Gefühl von, so war das in unserer Kindergartenzeit, unbeschwert. Man hat getanzt, es ist irgendwie lustig. Und man kriegt ein Bild zu dem, worüber wir hier nur auf der Tonebene gesprochen haben. Das war mein Gedanke. Die Story war nicht lang online. Ich habe sie offline genommen, nachdem ich die ersten Zuschriften bekommen habe, die eben variierten im Tonfall. Die einen haben sehr vorsichtig gefragt, Matthias, es kann ja sein, dass du ein Einverständnis von den Eltern hattest, dann will ich nichts gesagt haben, aber... Und andere haben gesagt, absolutes No-Go, was fällt dir ein? Und dann habe ich halt gefragt, ich habe es gelöscht und dann gesagt, hey, ich möchte es wirklich gerne verstehen. Was ist daran denn so schlimm, wenn man die Individuen gar nicht erkennen kann? Und dadurch sind voll gute Gespräche dann entstanden, weil die Leute sich halt auch nicht, sie hatten nicht das Gefühl, okay, Matthias reagiert trotzig, lässt das online, sieht nichts ein oder so. Und ich habe es auch nicht taktisch gemacht, ne? Jetzt nur, damit es cool weitergeht, sondern das war ehrlich eine Frage von mir. Ich habe es wirklich nicht verstanden und hinterher habe ich mehr verstanden. Ich habe Antworten bekommen, die ich mir so nicht klar gemacht habe.
Ja.
Und dann habe ich mich mit allen, das war eine Handvoll, ne? 5, 6 Leute, die mir so geschrieben hatten. Und mit allen von denen war am Schluss dieser Austausch auf Instagram super freudig. Wir haben uns gegenseitig darüber gefreut, dass das ging, dass wir uns konstruktiv und nett und mit guten Gründen und Fragen und so darüber austauschen.
Ich glaube auch, dass das die überwiegende Intention von den meisten ist. Ich glaube nicht, dass die meisten bösartig was wollen.
Ja.
Oder dir was Böses oder deinen Fall jetzt sehen wollen oder froh sind, dass du jetzt demontiert wirst. Sondern ich glaube, viele sind froh, wenn sie sagen können, hey, hier weiß ich was zu einem Thema.
Ja.
Dann machen sie vielleicht das Wie nicht schön. Für einen selbst, wenn man sich schnell angegriffen fühlt. Aber ich erlebe das auch ganz oft, wenn ich zu irgendwas eine Kritik bekomme, aber wirklich eine Sache verstehen möchte, dann hat man zu 99% einen konstruktiven Austausch mit den Leuten.
Ja. Gibt's irgendeinen Trick, den du dann machst, wenn dich jemand wirklich heftig angreift? Vielleicht auch emotional sogar oder persönlich attackiert? Wie du das dann umdrehst in einen konstruktiven Dialog?
Ghosten.
Naja. Okay, das wird immer ein konstruktiver Monolog dann von der anderen Person.
Nein, ich stelle Fragen. Und wenn ich merke, okay, dann kommt ein Gespräch zustande, dann bin ich auch total offen für das Gespräch. Aber wenn ich irgendwie beleidigt werde oder so, dann ciao. Also zum Beispiel, ich war doch erst vor ein paar Wochen, da hat einer bei Facebook wieder mal unter meinem Bild geschrieben, dass ich sauhässlich bin. Und dann haben andere darunter geschrieben, was die Scheiße jetzt soll. Und dann hat er gesagt, das ist einfach meine freie Meinung. Das ist einfach eine unfassbar hässliche Person. Und das muss sie halt auch wissen, dass sie so unfassbar hässlich ist.
Konstruktive Kritik, das ist ja. Kannst du ja dann umsetzen.
Und dann habe ich mir sein Profil angeguckt und habe gesehen, dass der halt so ein Typ ist, der mit ganz vielen Frauen komisch ist.
Ja.
Da habe ich gedacht, oh shit, der hat ein Frauenproblem und zwar ein gewaltiges.
Ich glaube auch, dass das ein Trick sein kann, wie man persönliche Angriffe, man braucht eine Coolness, eine Entspannung dafür. Man braucht's, dass man nicht gerade auch noch 20.000 andere Probleme hat und labil ist und dünnhäutig ist. Und das ist einfach nicht immer gegeben. Aber wenn es halbwegs geht, wenn du in einer halbwegs stabilen Position in deinem Leben bist, dann ist das der Trick, mit dem man persönliche Angriffe ein bisschen entkräftigen kann oder vielleicht sogar komplett, dass man sieht, die meinen gar nicht dich. Also jetzt wirklich, das ist auch nichts, es ist kein blöder rhetorischer Trick, weißt du, so ein Schönreden, das meine ich eben nicht, sondern es ist wirklich wahr. Wenn der dir schreibt, du bist hässlich und solltest das wissen, der schreibt nicht dir, der schreibt sich, er gibt weiter, wie mit ihm gesprochen wird.
Genau, und dann geht man nicht noch auf sein LinkedIn-Profil und findet alles darüber raus, wo er arbeitet und welche Kollegen er hat und solche Sachen und schreibt dann vielleicht noch den Kollegen oder zeigt dann den Kommentar, was er eigentlich darunter kommentiert. Sowas macht man dann einfach nicht, sondern man ist cool und weiß, der Typ hat einfach ein Frauenproblem.
Hast du das alles gemacht, was du gerade aufgezählt hast?
Nein, Quatsch. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich will nochmal über Fehlerkultur reden. Es ist ja langweilig, wenn wir jetzt darüber reden, ja, Deutschland hat so eine schlechte Fehlerkultur und im Job und so weiter. Ne?
Und wir haben uns auch schon drüber beschwert.
Ja, ja, weiß man alles, ne?
Ja.
Aber wie machen wir das denn jetzt so mit Social Media und so? Man kann doch jetzt wirklich nicht immer eine Person gleich wegwerfen, so gefühlt, ne?
Ja.
Und damit meine ich jetzt auch nicht Finn oder so. Mir geht es jetzt so insgesamt darum. Wer kommt, wer macht einen dummen Kommentar, was, ne?
Ja.
Wie können wir denn wieder eine Netiquette aufbauen? Also wie können wir denn, das ist momentan so mittelaltermäßig manchmal.
Ja.
Ne?
Ich glaube, weil viele sich halt nicht die nötigen Fragen stellen, die man sich am Anfang stellen müsste, wenn man das Bedürfnis hat, online etwas zu kritisieren. Weil wenn man sich, ich tue gerade so, als wäre es ein ganzer Fragenkatalog. Mir geht es um eine Frage vorneweg. Warum habe ich das Bedürfnis, dazu was zu sagen? Wenn die ehrliche Antwort ist, um mich damit aufzuwerten, weil sich's geil anfühlt, jetzt auch mit drauf zu dreschen, weil mir der witzigste Diss einfällt, mit dem ich hoffentlich viele Klicks kassiere, ja, das ist halt dann scheiße, ne? Also dann kann ich's lassen.
Ich finde, das war, hatte ich glaube ich auch mal gesagt, das Problem von Comedy-Twitter.
Ja, ja, genau.
Das war genau der Punkt. Du hast immer irgendwas im Trash-TV geguckt oder irgendwas, was gerade aktuell ist. Und dann kamen die ganzen Comedy-Schreiber und haben dazu jetzt einen Witz losgelassen.
So.
War in den letzten, im letzten Jahrzehnt wunderbar, haben alle drüber gelacht.
Ja.
Jetzt hast du aber eine andere Phase. Jetzt ist Krise, jetzt haben super viele Existenzängste. Wir haben keine Ahnung, wie die ganze Nummer jetzt so weitergeht, auch so mit dem Winter und so. Jetzt funktioniert das alles nicht mehr, weil wir sehen uns eigentlich nach einer Gemeinschaft. Und gerade fühlt sich das alles nicht nach einer Gemeinschaft an, sondern eher nach, wir sind alle verdammt unsicher. Wir haben keine Ahnung, was da insgesamt auf uns zukommt. Und wir sind alle nicht ganz so beieinander. So fühlt sich das manchmal an.
Das ist doch auch das, womit Olli Schulz in seinem Verteidigungstweet geendet hat, ne? Dass wir gerade eigentlich eine hochsensible Phase haben und nicht besonders sensibel miteinander umgehen.
Genau. Ja.
Jetzt haben wir aber auch nichts davon, Iris, wenn du und ich hier das im Podcast sagen und die Menschen, die sofort lösch dich schreien und schreiben, das nicht hören. Oder halt jetzt hören und sich denken, ja, das ist gut, das ist gut. Das ist ein bisschen wie in die Kirche gehen. Das ist ein bisschen wie die Predigt hören, wo dann gesagt wird, ja, ihr solltet gut miteinander umgehen, vergebt euch eure Sünden und so. Und man denkt sich, ja, das ist schon gut, was Gott gesagt hat.
Gut, was ihr da sagt.
Ja, ja.
Gut,
und dann gehst du vor die Tür und sagst, du Wichser. Ja.
Das ist echt so, ja.
Da haben wir dann nichts von.
Ja, was hast du denn für eine Lösung?
Ich habe eigentlich nur erstmal die Selbsterkenntnis, dass das ja sogar für uns beide zutrifft. Sonst wäre unser Vorgespräch, das wir jetzt zum dritten Mal anteasern, was gleich im Outro kommen wird, sonst wäre das nicht so verlaufen, wie es verlaufen ist, wenn das alles einfach wäre. Wenn wir genau wie Finn Kliman einfach machen, die Regeln ein bisschen ins Auge fassen und danach einfach anwenden würden. Es ist nicht einfach.
Es ist auch nicht einfach. Ich habe auch manchmal gar keinen Bock, dich zu verstehen.
Aber ich glaube, ja, das werde ich gleich gegen dich verwenden.
Ja, okay. Ja.
Aber vielleicht habe ich sogar tatsächlich ein bisschen was an Regeln, die weiterhelfen könnten zum Thema Kritisieren. Das ist nämlich wie ein doppeltes Kondom. Nicht nur in eine Richtung schützt es, dass derjenige, der kritisieren will, sich gute Fragen stellen kann oder sich gut orientieren kann, wie macht er das denn am besten, sondern es geht auch in die andere Richtung. Der Mensch, der kritisiert wird, kann sich auch noch mal schützen dagegen, dass es einfach nur eskaliert und hässlich wird. Das ist, glaube ich, der Vorteil daran, wenn wir darüber heute reden. Nicht nur die eine Seite, beide Seiten.
Weißt du, ich frage mich ja immer, warum haben wir dieses, er muss sein Gesicht wahren? Und auch, ich habe das gelernt, mir haben das ganz früh Kollegen gesagt, Iris, gib es nicht zu, wenn du einen Fehler gemacht hast.
Ja.
Und dann habe ich immer gesagt, ja, warum? Dann haben die gesagt, ja, das ist nicht gut. Und dann habe ich auch gemerkt, eine Zeit lang, wenn ich dann immer zugegeben habe, na klar, ich habe hier einen Fehler gemacht, dies und jenes, ich übernehme die Verantwortung, dann nutzen das andere Arschlöcher aus, um sich dann in eine bessere Position zu begeben. Und das finde ich voll krass, weil wenn du in einem falschen Umfeld bist, dann wirst du vernichtet. Und wenn du in einem guten Umfeld bist, ist das total toll, wenn du deinen Fehler zugibst, weil dann kriegst du ganz viel zurückgeschenkt. Das ist eine totale Mentalitätsgeschichte. Verstehst du, wie ich meine?
Ich verstehe genau, wie du meinst. Jetzt glaube ich aber, dass das auch wieder keine Einbahnstraße ist. Du kannst dafür sorgen, dass dein Umfeld und die Menschen, die darauf reagieren, wenn du einen Fehler zugibst, dass das in jedem Fall konstruktiv ist und in eine gute Richtung läuft, wenn du es entsprechend kommunizierst. Wenn du dich nicht klein machst mit deinem, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, das ist mir auch mega peinlich, sondern man kann doch durchgehend selbstbewusst mit der Sache umgehen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber da musst du in einem System sein, das es nicht ausnutzt. Nehmen wir doch mal wieder die Finn-Kliman-Geschichte. Mhm. Wie viele YouTuber und auch jetzt wir mit unserem Podcast, Matthias, wir packen uns an die eigene Nase. Jeder nimmt dieses Thema gerade für sich. Dann kann man noch Qualitätsunterschiede machen. Die einen bringen das wirklich einen Tag später raus, weil es dann das brisante Thema ist und alle reden darüber. Es gibt viele Klicks, man guckt sich das an. Das ist nicht geil, so vom gesamten System. Ich frage mich das jedes Mal, wie...
Ja, aber es
wie geht
ist ja,
es alles weiter?
Es ist ja ein schlechtes Beispiel, Iris, weil er ja den Teil der Kritik, der berechtigt ist, nicht selbstbewusst und konstruktiv annimmt und entsprechend kommuniziert.
Ja, das stimmt.
Und es gibt ein Positivbeispiel, hattest du mir kurz vor der Aufnahme vorhin auch noch gesagt, Robert Habeck.
Ja, der macht das so gut gerade.
Es gibt natürlich Leute, sehe ich, lese ich viel. Mir wird zum Beispiel unter einer Robert Habeck PR-Beratung, die ich auf TikTok gemacht habe, da lese ich auch Kommentare von Leuten, die sagen, der muss einfach weg. Aber die sprechen ja dann, das ist ja das, das ist ja keine qualifizierte Kritik, die sich auf irgendetwas Konkretes bezieht, sondern Leute fallen auf meinetwegen Lindners Propaganda oder generelle anti-grünen Propaganda, gibt es ja jede Menge, fallen da drauf halt krass rein und haben einen Reflex in sich. Man beschuldigt halt gerne diejenigen, die irgendetwas vorantreiben wollen. Das ist ja dann keine Kritik, die man ernst nehmen müsste, sondern wieder, die Leute schreiben eher über sich. Aber alle anderen, die sich sachlich damit auseinandersetzen, ich habe auch in meinem Umfeld Leute, die eigentlich sehr grün kritisch sind und sie auch nicht gewählt haben jetzt bei der Bundestagswahl, die trotzdem sagen, hey, muss man anerkennen, Robert Habeck macht gerade einen richtig guten Job.
Bei mir auch. Richtig viele, die eigentlich CDU wählen oder FDP wählen und so, die sagen, okay, der Habeck, der ist eigentlich der Beste aktuell.
Und das meine ich, also um es jetzt wieder allgemeiner auf Kritik zurückzuführen. Es geht. Man kann das. Es ist super anspruchsvoll. Du musst dich richtig intensiv in Prinzipien der aufrichtigen und souveränen Kommunikation einarbeiten, um das zu schaffen. Geht aber.
Weißt du, ich habe an einen Satz gedacht, den ich neulich gelesen habe, dass das Problem der Influencer-Industrie ist, dass die meisten einfach nur Aufmerksamkeit wollen und gar nicht influenzen wollen.
Ja, genau. Ist eine Frage der Intentionen. Genau.
Und ich glaube, damit hängt das Thema auch so krass zusammen. Also, was ist eigentlich dein Ziel? Willst du wirklich Leute beeinflussen? Möchtest du sie wirklich, dass sie irgendwas in ihrem Handeln verändern oder dass die Gesellschaft anders wird, dass man irgendwas zusammen macht? Oder möchtest du einfach nur Aufmerksamkeit?
Ja.
Die Enttäuschung, die manche bei Finn hatten, war einfach, dass man gedacht hat, der will ganz viel influencen.
Richtig.
Der will ganz viel verändern. Und jetzt hat man plötzlich so den Eindruck, nee, der wollte, glaube ich, ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel Geld.
Genau. Der Vorwurf neben dem, den ich vorhin schon gesagt habe, ey, du hast verantwortungslos gehandelt, lautet ja zweitens, und es geht dir um dich. Das Personenkult, was du machst.
Mhm.
Und da jetzt wieder, weil ich vorhin negativ formuliert hatte, du kannst den Vorwurf von Verantwortungslosigkeit nicht entkräftigen, indem du sagst, ich hatte keine Verantwortung. Jetzt positiv formuliert, du kannst beiden Vorwürfen begegnen, indem du kommunizierst, wo es dir nicht um dich geht. Wo du nicht sagst, also ne, zum Beispiel, hey, ich nehme diese ganze Verantwortung auf mich, habe ich auch verdient, dann stellst du dich unter die Sache. Und sagst, denn es geht mir um die Sache und es geht mir auch darum, dass meinetwegen das Klimansland weiter erhalten bleibt. Die sollen den Namen ändern, da steht mein Name drauf, aber das, wofür die Sache steht, ist gut. Und ich sorge jetzt dafür, dass so gut ich kann, dass die Schuld, die mich trifft, nicht drüber schwappt auf die Leute, die dort versuchen, eine Utopie aufzubauen. Indem ich mich distanziere und sage, das heißt jetzt nicht mehr so. Sucht euch einen neuen Namen. Ich bin da raus. Ich muss erstmal wirklich aufräumen.
Weißt du, Matthias, ich frage mich die ganze Zeit, ob die Zeit des Personenkults einfach vorbei ist.
Ja, ist sie, glaube
ich. Weil wir sind die ganze Zeit in Krisenmodus.
Ja.
Und ich habe mich auch gefragt, was interessiert mich denn gerade momentan? Und bei mir ist es total das gemeinschaftliche, gesellschaftliche Ding.
Ja.
Und als wir jetzt, ich muss leider nochmal über Green Tech Award reden. Weil das war nämlich genau das, da ging es viel um Personenkult.
Ja.
Es ging viel um einzelne Personen, die sich besonders angezogen haben, inszeniert haben. Und irgendwie hat sich das für mich an dem Abend so falsch angefühlt. Ich habe mir gedacht, das ist doch gerade gar nicht das, was wir brauchen. Vielleicht gehen wir wieder ein paar Jahren voll auf Personenkult. Aber so wie die Stimmung gerade insgesamt ist, wäre es doch viel schöner, was Gemeinschaftliches zu machen, was Gesellschaftliches, wo es nicht darum geht, dass irgendwer sich besonders inszeniert.
Ja.
Und ich weiß nicht, ist das gerade mein Ding oder ist das irgendwie so ein gesellschaftliches Ding? Geht es mehr Menschen so oder geht es nur mir so? Ich weiß es nicht.
Ich habe schon den Eindruck, dass das eine Strömung ist und dass das neu ist. Und sicher nicht bei allen. Es bleibt dabei, dass wir eine Gesellschaft haben, die aus vielen Bubbles besteht, die sehr unterschiedlich empfinden und unterschiedlich reagieren. Aber diese andauernde Krisenzeit, die wir spätestens seit Corona, man kann ja wirklich nicht sagen, dass es damit erst anfing. Wir haben auch davor schon sehr viele Themen gehabt, die auch alle eigentlich was angehen oder angehen müssten. Aber es war leichter, es vorher zu verdrängen. Ja? Aber seit Corona ist es für eine gesamte Gesellschaft nicht mehr möglich, Krise als Alltagsrealität zu verdrängen und die Augen davor zu verschließen. Und das macht etwas mit unserem Bedürfnis, wie du sagst, ich bin da voll deiner Meinung, mit unserem Bedürfnis nicht mehr einzelne Personen zu glorifizieren und einen Personenkult um die zu haben, sondern gemeinsam in eine bessere Richtung zu gehen, als wir es tun. Und das ist was Gutes erstmal.
Ich finde es auch voll gut.
Es kommt ein bisschen spät, denn die Richtungen, in die wir gerade rutschen oder noch zu großen Teilen auch aus der Politik gesteuert bewusst gehen durch Entscheidungen, sind alles andere als gemeinschaftlich nützlich.
Mich würde das voll interessieren jetzt, die Leute, die uns gerade zuhören, ne? Wie seht ihr das? Also denkt ihr, Personenkult ist immer noch da und wird es immer geben, weil das gab es ja immer? Oder brauchen wir gerade wirklich was anderes? Und deswegen ist so viel los gerade im Social Media. Deswegen diskutieren wir gerade so viel, weil wir eigentlich keinen Bock mehr darauf haben.
So, Iris, wir müssen mal ganz kurz diese Regeln, wie man denn jetzt eigentlich wirklich gut kritisieren sollte, wenn man die Intention hat, damit beim anderen auch was zu verändern. Diese Regeln müssen wir aufstellen, um uns dann im Outro auch daran zu halten.
Meine erste Regel wäre, wenn ich Kritik bekomme, ja, dann will ich erstmal wissen, was ist der konstruktive Gedanke dahinter? Was möchte die Person mir mitgeben? Dass ich das beherzige, dass mich nicht jemand einfach nur angreifen will, sondern dass mir jemand vielleicht helfen möchte mit der Kritik.
Sehr gut. Also das ist als Kritisierte schon mal eine Grundposition, auf die du dich stellen kannst, fragen, was soll das eigentlich, was ist gewollt?
Ja, dann würde ich als zweiten Schritt wirklich ehrlich mit dieser Kritik, also ehrlich mit mir selbst umgehen.
Ja.
Welcher wahre Kern steckt in dieser Kritik drin? Weil das tut weh, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Ey, und hier ist voll der Schlüssel. Weil es weh tut, verwechseln es viele mit Demütigung. Nur weil etwas weh tut. Das müsste es nicht sein. Das ist keine Blamage in der Öffentlichkeit. Nur weil es weh tut, dass du selber etwas möglicherweise falsch gemacht hast. Sondern man kann ja dieses Wehtun nutzen. Du kannst ja daraus direkt machen. Und ich meine wirklich kein Imagegehabe, sondern ganz ehrlich, oh gut, vielen Dank, dass ich darauf aufmerksam gemacht werde, was ich da falsch mache oder falsch gemacht habe. Jetzt verstehe ich etwas, was ich vorher nicht verstanden habe. Das ist gut für uns alle.
Genau. Und was ich auch als relativ neue Regel für mich mit reinnehmen würde, ist Zeit. Zeit und Prozess erlauben.
Ja.
Weil irgendwie, ich kaufe es mir doch selber nicht ab, wenn ich direkt in dem Moment, wo ich noch wütend bin, sage, danke, schön, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Das glaubt doch keiner. Und ich sehe jetzt schon bei LinkedIn, gibt es so viele, die sagen, wie man sich richtig bei einem Shitstorm verhält.
Ja, ja.
Und dann immer, was man sofort machen soll. Und dann denke ich mir, Leute, ein bisschen Zeit muss auch mit rein. Auch wenn man denkt, man muss immer schnell reagieren.
Ja.
Aber manchmal ist auch okay, wenn man nicht schnell reagiert, sondern wenn man wirklich ehrlich reagiert.
Ja.
Und Ehrlichkeit braucht Zeit.
Jetzt habe ich Regeln aus Sicht der Person, die kritisiert. Weil jetzt haben wir uns sehr darauf konzentriert, was tust du, wenn du kritisiert wirst. Und weißt du, woher ich die Regeln habe?
Mhm.
Ausgerechnet aus diesem Buch von Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Denn letztlich ist es das doch. Weißt du, wenn ich jemanden kritisiere und ich habe die Absicht, der soll das jetzt anders machen in Zukunft, dann ist das Manipulation, dann ist das Einfluss. Aber ich finde, es spricht nichts dagegen, diese Regeln nicht als manipulativ im negativen Sinne zu betrachten, sondern halt effektiv. Und ein Effekt ist das, was du willst. Also warum nicht? Hier sind die Regeln. Es sind 6 Stück. Regel Nummer 1 ist cool sein. Nicht die andere Person in die Defensive drängen. eine lockere Tonalität. Das ist zum Beispiel denen, finde ich, super gelungen, die mir mit diesem Kindervideo-Story-Beispiel geschrieben haben, ey Matthias, es kann ja sein, dass du dir Einverständnis geholt hast von den Eltern, aber wenn nicht, finde ich es nicht gut. Mhm. Das ist eine coole Art, darüber zu sprechen.
Stimmt. Ja.
Die bleibt locker. Ein Kritik-Sandwich, das ist der manipulativste Teil, finde ich, weil den muss man sich vorher überlegen. Hat man bestimmt auch schon gehört. Sagt dir das was? Kritik-Sandwich?
Ist es, dass es so Salamitaktik-mäßig kommt?
Sozusagen, scheibchenweise, aber halt positive Scheibe, Kritikscheibe, positive Scheibe.
Hasse ich wie die Pest. Kommt immer, das ist total im Berufsfeld, ist das so. Immer die Scheiße. Ich weiß immer, wenn jemand positiv anfängt, kommt gleich eine Riesenscheiße danach.
Naja, aber Iris, das ist dann die Tonalitätsfrage. Natürlich kann man sagen, du hast das zwar insgesamt gut gemacht, ja klar hört sich das schon scheiße an.
Mhm.
Da hörst du ja schon ein Aber.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, doch, dir geht's doch auch so. Wir kriegen manchmal Nachrichten, wo die Leute, die wir vorhin zitiert haben, die zum Beispiel ein Problem mit der ganzen Finn-Kliman-Sache hat und sagt, ich bin so traurig und könnt ihr dazu was sagen. Die hat angefangen mit, ich höre euren Podcast so gerne. Gut, sie kritisiert uns jetzt auch nicht da drin, ne? Aber bei anderen ist das so, dass die, auch das, dass sie sagen, Matthias, ich mag deinen Content grundsätzlich gerne, aber bei der Stelle habe ich jetzt ein Problem. Das ist doch gut.
Ich will keine Kritik hören, Matthias.
Okay, dann weiß ich schon mal, was dich gleich im Outro richtig triggern wird, wenn ich die Sandwich-Kritik bei dir mache. Dritte Regel. Spezifisch sein. Die gehört zu dieser Sandwich-Methode. Ich muss ganz genau benennen, was es ist, was ich kritisiere und warum. Und an der Stelle ist ja der totale Match zu dem, was du vorhin meintest, was du als kritisierte Person direkt betrachten würdest. Was genau ist denn eigentlich das Problem? Was genau sollst du denn verändern?
Ja, also, dass man wirklich zuhört, ne?
Genau. Ja, richtig. Also, ne, wenn du kritisiert wirst, genau zuhören. Wenn du kritisieren willst, genau formulieren. Sehr spezifisch genau sein. Was meinst du?
Mhm.
Regel Nummer 4, Ich-Botschaften. Das ist, finde ich, eine Variation von der ersten, cool sein. Weil Du-Botschaften, du hast Folgendes falsch gemacht. Das sind Vorwürfe. Aber wenn du sagst, ich habe das so und so wahrgenommen, ist das so, bist du sofort lockerer.
So, so.
Ja. Regel Nummer 5 ist schwierig, Diplomatie.
Ey, das kann ich gut.
Was verstehst du darunter?
Dass man so den Wind aus den Segeln auf beiden Seiten nimmt. Mhm. Also, dass man versucht, wieder einen Nenner zu finden.
Ja.
Auch wenn es schwerfällt.
Das spielt schon voll rein in Regel Nummer 6, eine Perspektive für die Zukunft finden. Wie soll es in Zukunft anders laufen? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass es in Zukunft anders läuft? Ich finde zum Beispiel auch schwierig, so gut ich das verstehen kann mit Blick auf Thema Fehlerkultur, wenn ein Finn Kliman in seinem Video dann sagt, ja, ich habe Fehler gemacht und ich werde auch in Zukunft weiter Fehler machen, das kann ich euch garantieren. Ich verstehe, was er damit meint.
Mhm.
Und das ist richtig. Also sobald wir Leute behandeln, als sie müssen perfekt sein und dürfen nie Fehler machen, ist das schrecklich. Aber der Zeitpunkt wieder, wenn ich gerade einen Fehler gemacht habe und im Prozess stecke, diese Fehler verantwortlich zu behandeln, ist das ein schlechter Zeitpunkt zum definitiv raushauen, ich werde weiter Fehler machen.
Darf ich mal von der Theatergeschichte erzählen, von deinem Freund da, der ein bisschen scheiße zu mir war?
Oh ja, ja, ja.
Das war nämlich genau das. Matthias hat Theater gespielt. Und dann wollte Matthias unbedingt, dass ich zu einer Probe mal komme. Und sein Freund hat gemeint, gar kein Problem. Und er war dort auch Schauspieler.
Ich habe da Regie geführt bei dem Stück, ja.
Und dann bin ich echt, ich bin ewig lang dahin gefahren, komm an. Und er sagt, ich soll gehen, also der Freund. Und einfach so, weil ihm war dann plötzlich nicht mehr danach, dass ich dann da bin. Ich kam einfach in den Raum rein, ich habe wirklich nichts gemacht. Und er hat direkt gesagt, er möchte doch nicht, dass ich da bin.
Ja,
und ich soll bitte gehen.
Und das Wie war auch scheiße, weil er nicht mit dir, sondern über dich gesprochen hat. Du warst im Raum und er hat über dich gesprochen.
Und kleine Vorgeschichte, ich habe für euer Theaterstück ja die Plakate gestaltet, kostenlos.
Ja.
Ich habe noch richtig viel Arbeit investiert in das ganze Ding. Dann haben wir danach nochmal telefoniert mit dem Freund und der hat dann einfach gesagt, ja, ich weiß, ich bin halt ein Arschloch.
Das ist das, worauf du hinaus willst, ne?
Mhm.
Wenn Leute halt diese, ich bin halt so, Entschuldigung, für sich haben.
Ja, ich bin halt so. Der war bei mir unten durch und der ist bis heute bei mir unten durch, weil er diesen Satz gesagt hat. Das ist für mich menschlich so unterirdisch. Ich weiß sofort, was ich von diesem Menschen zu erwarten habe.
Ja.
Nichts. Nur Arbeit. So ein Mensch ist reine Arbeit. Und deswegen lasse ich solche Menschen nicht mehr an mich ran, weil mein Persönlichkeitstyp überhaupt nicht zu solchen Leuten passt.
Und hier ist er. Ich habe ihn in die heutige Folge eingeladen. Nein, habe ich natürlich nicht. Und tatsächlich bin ich auch nicht mehr mit ihm befreundet. Und diese ganze Geschichte sind 90% des Grundes dafür.
Was?
Ja.
Überhaupt nicht. Der hat dich ja noch fertig gemacht.
Ja, aber wir hatten ja vorher schon eine Freundschaft, in der ich über solche Dinge hinweggesehen habe. Das hast du beobachtet. Das war mir alles immer ziemlich egal, weil ich eben diese Haltung hatte, ja gut, es geht ja nicht um mich. Er meint ja mich gerade nicht. Er hat ein Problem. Und das versucht er irgendwie auf mich rüber. Und dann habe ich ihn halt so abtropfen lassen, weißt du? Das hat mir nichts ausgemacht. Das wäre weiter so gegangen. Aber dadurch, dass ich gesehen habe, wie er dich behandelt hat und wie du dich selber, das ist jetzt, glaube ich, auch echt wichtig, wie du dich ernst genug genommen hast, darauf zu reagieren mit, nee, mit mir nicht. Das hat ganz viel in mir losgetreten. Das ist so.
Das ist echt scheiße, wenn man anfängt, sich sowas gefallen zu lassen, dann zu sagen, ja, okay, er ist halt ein Arschloch und dann hat er das mit mir gemacht.
Ja.
Dann sagt das was über den Wert, den du dir selbst gibst.
Genau. Und ich würde zwar nicht über mich sagen, dass ich mich ihm gegenüber klein gemacht habe und mir habe einfach Sachen gefallen lassen, so war es nicht, aber trotzdem kann es eine falsch verstandene Größe sein, wenn man sagt, da stehe ich doch drüber, meint er mich doch gar nicht damit. Das habe ich gelernt damals. Jetzt lasse ich mir nichts mehr bieten, auch von dir nicht. Womit wir beim Outro wären.
So, Herr Ringer, jetzt reden wir mal wieder Tacheles, ne? Jetzt war ich war die ganze Folge über nett zu dir, aber das war nicht okay heute, wie du warst. Das war wirklich nicht okay. Und du bist ein Gaslighter. Nein, ich habe den Eindruck, dass du mich gegaslightet hast.
Du gehst ja direkt in die Vollen. Wollen wir nicht mal anfangen, das Problem, das wir hatten, von vorne aufzubauen?
Ich kann es kurz erzählen. Ich fand den Titel Couple of Critics scheiße. Haben einfach gesagt, er ist ein bisschen langweilig.
Ja, und dann hast du gefragt, ob es mir nicht auch so geht. Du hast gesagt, würdest du da drauf klicken, Couple of Critics? Und ich habe gesagt, ja schon, ich finde das interessant. Woraufhin du was sagst, bitte sag selber nochmal.
Ich akzeptiere deine Meinung.
Nein! Ich wünschte, das hättest du gesagt.
Ich habe gesagt, dass ich halt denke, dass das nicht so ist.
Soll ich mal wiederholen, wie du es formuliert hast?
Wiederhol mal.
Ja, Matthias, ich habe mehr Ahnung davon. Ich bin diejenige, die mehr Popkultur-Ahnung hat von uns beiden. Und so ein Wort wie Critics, das knallt nicht so wie Couple of Shitstorms und so. Da klickt auch keiner drauf, das will doch keiner hören. Ich habe mich so geärgert.
Du stellst mich da, als ob ich Dieter Bohlen gewesen wäre.
Hast du das gesagt oder hast du es nicht gesagt?
Nicht. Sei so, ehrlich. Überhaupt nicht. Ich habe gesagt, hey, es gibt halt so bestimmte Wörter im Englischen und im Deutschen, die sind ein bisschen gängiger. Und da klicke ich eher drauf.
Das mag zwar sein, aber Couple of Critics ist deshalb, Critics ist ein gutes Wort, weil es auch auf Deutsch gut verständlich ist, worum
und wer,
es gehen wird.
Wer war dann auf einmal, ich wollte nur ein anderes Titelwort und du gleich, ja, dann kann ich ja gleich meine ganzen, kann ich gleich alles wegwerfen, worauf ich mich vorbereitet habe. Weil richtig Drama, richtig einfach schon.
Das hast du vorhin auch gesagt, dass ich da voll das Drama gemacht hätte. Ich habe kein Drama gemacht, sondern ich habe sachlich benannt, weil du hattest ja auch einen konkreten Vorschlag. Du hast ja gesagt, wie wäre es zum Beispiel mit Sift-Tweets? So,
ja und gut, der ist scheiße, der Vorschlag, ja. Das sehe ich jetzt auch ein. Der war scheiße. Aber du tust so, als ob ich jetzt dafür gekämpft hätte. Ich habe nicht dafür gekämpft. Es war einfach sehr schnell kurz was gesagt, ne?
Ja, aber das, was du gesagt hast, war voller Vorwürfe gegen mich die ganze Zeit.
Und du nicht gegen mich Vorwürfe mit, oh mein Gott, dann muss ich ja alles, worauf ich mich vorbereitet habe, müsste ich ja dann wegmachen.
Ja, also, das habe ich gesagt, das gebe ich auch zu. Ich stehe dafür gerade, ja. Mhm. Ich sehe jetzt meine Fehler ein, ich hätte das so nicht formulieren sollen. Aber der Tonfall, wie du mich nachmachst, ich hätte das total dramatisch gesagt, das stimmt auch nicht.
Nee, es war pissig.
Ja, es war ein bisschen pissig. Ja, okay. Es war ein bisschen pissig. Aber ich glaube, du hast mich schon früher pissig wahrgenommen, als ich eigentlich war. Und hast mich so behandelt, als wäre ich pissig. Werde ich pissig, weil du mich so behandelst, als wäre ich pissig. Und dann wird es so eine self-fulfilling prophecy, Madame.
Tut mir leid, Matthias. Wer hat mich nochmal gefragt, ob ich heute Tage heute bekomme? Ja, ich weiß nicht.
Ey, da muss man aber auch Kontext geben. Das hast du gestern erst selber erzählt. Gestern erst hast du gesagt, immer dann, wenn ich so kratzbürstig bin, und darum ging es, dass du heute kratzbürstig warst, dann ist das deshalb, weil deine Tage gerade losgehen. Und ich habe mich einfach erkundigt, ob vielleicht genau das heute der Fall ist, wovon du gestern erst gesprochen hast.
Apropos kratzbürstig. Mhm. Ich war diejenige, die zuerst auf dich zugekommen ist und eine Entschuldigung von sich gegeben hat. Ich kam auf dich zu. Ich habe mich entschuldigt.
So, das nehmen wir jetzt mal aber richtig auseinander, Iris. Weil das ist, jetzt können wir richtig kritisieren. Jetzt können wir alles anwenden, was wir vorhin an Regeln aufgestellt haben. Nee, ich werde es direkt brechen. Ich fand das so eine scheiß Aktion von dir. Ich fand das so
daneben. Dass ich mich entschuldigt
Nein,
habe?
Nein, wie du das benutzt hast. Du hast es benutzt, um mir zu zeigen, dass ich derjenige bin, der sich schlechter verhält in unserem Konflikt gerade. Denn du seist diejenige gewesen, die wieder auf mich zugekommen wäre. Und du bist sogar so weit gegangen zu sagen, und ich bin fast immer diejenige, du bist voll selten derjenige, der auf mich zukommt. Und sollen wir mal Strichliste führen, wer auf wen öfter zukommt? Das hast du gesagt.
Und
vorhin.
Wer nimmt danach ein Buch und einen Stift in die Hand?
Ja, um dir zu zeigen, wie absurd dieser Vorschlag ist.
Ja, aber das ist so doof. Das ist überhaupt nicht gut, Matthias.
Ich fand es auch nicht gut von dir, überhaupt das als Argument ins Feld zu führen.
Was wäre dann ein gutes Argument gewesen?
Ich hätte gar nicht verwendet, dass du auf mich zugekommen wärst.
Gar nicht, ne? Ich hätte überhaupt gar nicht sagen sollen, dass ich mich zuerst entschuldigt hätte.
Ja, nicht um mir damit klarzumachen, dass ich derjenige bin, der sich gerade schlechter verhält.
Okay, was hättest du dann an meiner Stelle gemacht?
Konstruktiv, Iris.
Ja, was wäre denn konstruktiv?
Fragen gestellt, was es denn eigentlich genau ist, was ich gerade an dir zu kritisieren habe.
Ach Mensch, hätte ich dann noch so, Bubu, hätte ich dich dann noch streicheln müssen. Mensch, Matthias. Was ist denn nun los?
Du wärst so die perfekte Krisenberaterin für Finn Kliman gerade, ne? Jetzt muss es auch mal gut sein, Matthias. Jetzt reicht's dann auch irgendwann mal, ne? Jetzt hast du deinen Ärger darüber losgelassen. Der hat auch gut Klicks gebracht.
Nee, ich wäre keine gute Krisenberaterin.
Nee, wärst du wirklich. Das kann ich bestätigen.
Du aber auch nicht, wenn du hitzköpfig
kann
bist.
Kann ich auch bestätigen, ja. So, damit sind wir uns also einig, dass wir beide schlechter sind.
Hey, Matthias, es tat mir wirklich leid. Ich wollte dich vorhin nicht irgendwie.
Du Arsch.
Was? Was ist jetzt schon wieder?
Ich bin sauer.
Was?
Weil du jetzt in unserem Buch mit der Strichliste schon den zweiten Strich dir reinschreiben kannst, dass du die erste warst, die auf mich zugekommen ist. Ich wäre doch gerade auch auf dich zugekommen. Du hast mir die Möglichkeit genommen, zuerst auf dich zuzukommen und zu sagen, ey, aber Iris, ich schneide das einfach so. Ey, das mache ich jetzt einfach. Ich schneide einfach.
Du schneidest einen Scheißdreck. Ich werde mir das vorher angucken.
Ich schneide das so, dass ich derjenige war, der zuerst gesagt hat, ey Iris, es tat mir aber wirklich leid.
Ich glaube dir kein Wort. Wir sind immer noch auf Krawall heute.
Oh, okay, okay.
Aber weißt du, was ist auch heiß heute?
Ja, ich glaube, ihr merkt das. Und ihr merkt wahrscheinlich auch so ein bisschen an meiner Nase, dass ich mit Heuschnupfen auch zu kämpfen habe. Aber was soll's. Ich finde, wir haben uns eine gute Schlacht geliefert. Wir haben perfekt vorgeführt, wie man sich gut kritisiert und Kritik annimmt. Klasse. Ich möchte mir auch einen Strich in unser Buch setzen. Und zwar, indem ich eben doch nicht tue, was ich gerade angekündigt habe, dass ich das anders schneide. Das mache ich nicht. Ich gehe hier als Erster auf dich zu und mache das fair und lasse es so in der Reihenfolge, wie es war, jetzt hier in unserem Streit.
Also bleiben zwei Striche bei mir.
Ja, und einer bei mir.
Und was für was?
Der vermerkt, dass ich... dass ich versöhnlich auf dich zugehe und meinen eigentlich fiesen Plan doch nicht umsetze.
Was soll die Scheiße schon wieder, Matthias?
Hey Iris, bevor es wieder eskaliert, es tut mir echt leid. Zweiter Strich. Es tut mir leid, dass
Dein Arsch tut mir leid, ja? Das ist wirklich... So, liebe Freunde... Wir würden uns freuen, von euch ein paar Critics zu bekommen. Und zwar positive Critics.
Du Apple weißt, Podcasts. Critics nicht Kritik, sondern Kritiker.
Ja, stimmt, ne? Kritiker. Ah,
schickt uns ein paar gute Kritiker rüber. Die sollen ihre eigene Kritik mitbringen.
Ja. Also wir freuen uns, wenn ihr unsere Folge teilt, wenn ihr uns ein paar Sternchen gebt auf Spotify und so. Da würden wir uns sehr freuen.
Und sonst geht halt auch mal ruhig hart mit uns ins Gericht und sagt, was überhaupt nicht ging.
Na klar, das könnt ihr immer machen. Schreibt uns. Wir freuen uns wirklich darüber.
Und denkt auch dran, uns gerne eine Sprachnachricht zu schicken, was euer scheiß Problem ist. Wir gucken, ob wir es lösen können.
Macht's gut.
Ciao.